Ich bin der Uwe, hat ja Dan schon versprochen, verraten, Uwe Dittrich. Und ich habe die Freude und die Ehre, heute zum dritten Advent hier zu predigen. Und ich wollte so als Kick-off uns ein Video zeigen. Schaut euch das erstmal an und dann komme ich nochmal wieder. Und jetzt drücke ich es auf. Ist doch herrlich, ja? Das sind die Leute feiern Weihnachten und wissen gar nicht was. Also die skurrilste Frage, habt ihr ja auch drüber gelacht, ich bin nicht aus Hamburg, das ist ja klasse. Also das ist eine Antwort auf jede Frage, wenn ich hier in Dresden gefragt werde, dies und jenes, ich komme nicht aus Dresden. Einfach so, mir muss es immer richtig. Also ist doch verrückt, die Leute feiern irgendwas und wissen gar nicht was. Das wäre, es ist Tradition. Ich hatte so für meine Familie gedacht, doch machen wir einfach mal am 1.1. nochmal einen Geburtstag für mich. Neben meinem anderen Geburtstag. Und das ist Tradition, das machen wir immer so. Wir feiern immer am 1.1. Uwes Geburtstag. Natürlich mit vielen Geschenken und so, ist klar, darauf kommt es ja an. Also, verrückt. Aber ich fand das sehr lustig. Wir wissen natürlich, warum Weihnachten gefeiert wird. Und heute ist der dritte Advent. Heute ist, dachte ich mir, mache ich wirklich mal eine Adventspredigt. Und ich möchte über einen Text mit uns sprechen, der einen Namen hat. Es haben ja andere Texte in der Bibel auch Namen, zum Beispiel das Vaterunser, da weiß sofort jeder, das ist Vaterunser. Die Seligpreisungen, weiß jeder, Seligpreisungen, die Bergpredigt. Und der Text, über den wir heute sprechen, heißt in der Theologie, ist nicht vom Namen her nicht ganz so bekannt, aber der Text ist bekannt und der heißt in der Theologie das messianische Morgenrot, der Klasse, das messianische Morgenrot. Klingt herrlich. Und ich möchte uns auch den Text nicht vorenthalten. Wir kennen ihn. Er kommt aus Jesaja 9, die Verse 1 lese ich, 5 und 6. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt ihn Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist seine Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. Nun muss man verstehen, wenn man den ersten Vers sieht, was dort sehr jüdisches Denken, was dort los war. Also deswegen habe ich den ersten Vers dazu genommen, wie wir so auf Neudeutsch sagen, um das Setting zu erklären. Diesen Rahmen zu erklären. Also man muss verstehen, es war eine ganz, ganz lange Zeit, das Volk, was im Dunkeln lebt, da beruft sich Jesaja 800 Jahre vor Christus darauf, dass die Assyrer da eine große Herrschaft hatten und das galt als, sie haben das Volk im Dunkeln gehalten. Interessant ist, dass dann Matthäus sich genau darauf beruft, Matthäus 4, dann im Vers 16, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Das ist also das Land Sebulon und Naphtali, in Kapernaum liegt dort mittendrin, was ja Jesus so seine Hauptpredigtstätte war. Diese Gegend ist das. Und die Leute hatten eine ganz, ganz, ganz tiefe Sehnsucht, nämlich eine Messias-Sehnsucht. Und in dem Vers schwingt bei Jesaja immer eine ganz, ganz tiefe alttestamentliche Messias-Erwartung mit. Die Juden haben einen Messias erwartet und warten bis heute. Das verbindet uns auch ein bisschen mit ihnen. Wir warten auch wieder auf den Messias. Am Ende der Zeit, sagen sie, wird der Messias kommen. Messias, das hebräische Wort für Erlöser. Der wird wieder mal diese Welt in Ordnung bringen. Das war und ist so ihr Glaube. Wir wissen, diese Welt ist nicht besonders gut in Ordnung. Wir brauchen da nur allabendlich die Nachrichten zu hören und anzuschauen und kriegen ganz, ganz schnell mit, was da eigentlich los ist. Es ist so vieles nicht in Ordnung. Und es gibt so viel Leid und es gibt so viel Unrecht und so viel Gräuel in dieser Welt. Und an schlimmen Dingen in dieser Welt. Und es ist eine Sehnsucht im Menschen da, und das war schon damals, in den religiösen Sehnsüchten zu sehen, die sagt, es muss doch mal jemand kommen, es muss doch mal der Messias kommen, der alles wieder ins rechte Lot rückt. Es kann doch nicht sein, dass die Menschheitsgeschichte von Kapitel zu Kapitel immer trüber, immer düster wird, immer mehr Gräuel zunehmen. Es muss doch irgendwann jemand kommen, der mal auf Deutsch gesagt diesen Saustall in Ordnung bringt. Dass das Morden aufhört, dass das Töten aufhört, dass der Hunger aufhört, dass das Unterdrücken aufhört, dass endlich mal das alles in der Welt aufhört. Dass es eine Welt gibt, wo Kinder ungestört aufwachsen können, wo Menschen in Würde leben können, in Würde alt werden können, ihren Weg gehen können. Also eine messianische Erwartung, eine messianische Sehnsuchtserwartung liegt hier ganz toll in der Luft. Und nun neutestamentlich betrachtet, so haben wir den Text ja, ist auch ganz klar, betrachten wir ihn, das ist natürlich das Evangelium von Jesus Christus. Wir Christen glauben, dass Jesus Christus dieser Messias ist. Auch wir warten. Advent heißt ja, Advent heißt Erwartung, Ankunft, also von Adventus, Ankunft, eigentlich Adventus Domini, Ankunft des Herrn. Wir warten auch, dass der Messias kommt. Wir haben, bei uns ist es unterschiedlich zu den Juden. Wir glauben, dass der Messias schon mal da war, vor über 2000 Jahren. Und dass er ein weiteres Mal kommen wird, nicht mehr als der Erlöser, sondern als der Richter. Und da sind wir wieder mit unseren jüdischen Brüdern und Schwestern zusammen. Er wird wiederkommen am Ende der Zeit, das glauben auch wir, aber es ist eben schon einmal, er ist schon einmal da gewesen, vor über 2000 Jahren. Und somit ist der Vers 1, wie es auch Matthäus beschreibt, eigentlich schon ein Stück weit erfüllt. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Und wie viel Hoffnung, wenn man diese Weihnachtslieder hört, die wir ja schon immer singen, seitdem wir Weihnachten feiern, wie viel Hoffnung ist da? Und Christen wissen, dass dieses Kind in der Krippe, dass das die ganze Welt verändert hat. Und dass es noch die Welt verändern wird und noch weiter verändert. Stimmt's? Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Im Land der Finsternis, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Und ich möchte gerne heute einige Punkte anschneiden, um uns das nochmal, daran zu erinnern, was bringt uns eigentlich dieser Messias? Welche Hoffnung verknüpfen wir mit Jesus Christus, der ja vor über 2000 Jahren gekommen ist? Und als Baby in der Krippe war und er wiederkehren wird am Ende der Zeit. Es gibt, selbst Theologen gibt es, die sagen, das Alte Testament gibt es nicht her, dass Jesus, nicht hundertprozentig her, dass Jesus Christus der Messias ist. Also es steht nicht eindeutig im Alten Testament, und da steht es auch wirklich nie, Jesus Christus ist der Messias. Klar. Aber es gibt messianische Prädikate, und wenn man das mit den jüdischen Ohren hört, ist das ganz wichtig, messianische Prädikate, messianische Titel, die absolut auf Jesus als den Messias hinweisen. Und da habe ich uns heute keine Hashtags mitgebracht, sondern Prädikate, messianische Prädikate. Und dieser Text gibt uns viele tolle Worte dahin. Zum Beispiel im Vers, machen wir die messianischen Prädikate erstmal ran. Messianische Titel, die auf Jesus Christus hinweisen. Und das erste ist in Vers 5, die sind alle im Vers 5, alle messianischen Prädikate. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Ein wunderbarer Ratgeber nennen sie ihn. Heutzutage gibt es das Sprichwort, guter Rat ist teuer. Wir glauben aber, dass der allerbeste Rat, den wir in dieser Welt bekommen können, kostenlos ist. Nicht umsonst, ist aber kostenlos. Ihr kennt ja den Unterschied zwischen umsonst und kostenlos. Bei den einen war die Schulbildung umsonst und bei dem anderen war sie kostenlos. Aber bei uns ist es so, es ist kostenlos, aber nicht umsonst, der Ratgeber. Und er hat diesen guten Rat, den er uns gibt, dieser wunderbare Ratgeber, das sind eins davon seinen messianischen Prädikaten. Da klingen den Leuten damals die Ohren, hey, der spricht anscheinend vom Messias. Ein wunderbarer Ratgeber. Noch besser ist es zum Beispiel in alten Übersetzungen, wie zum Beispiel bei Luther übersetzt. Hier ist, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat. Das ist natürlich ein komisches Wort für uns heute. Wunderrat. Gott hält ewig Vater, Friede, Fürst. Wunderbar. Wunderrat. Da gibt es also wunderbare Vorschläge und Ratschläge. Es gibt natürlich Menschen, die können auch wunderbare Ratschläge geben. Menschliche wunderbare Ratschläge, die auch helfen können. Das ist durchaus möglich, klar. Die auch durchdacht sind. Das ist alles okay. Aber menschliche Ratschläge sind doch oftmals und meistens so, dass sie menschliche Probleme oftmals verwalten, damit man besser irgendwie mit ihnen klarkommt. Dass sie uns helfen, besser im Leben irgendwie zurechtzukommen, unser Leben irgendwie besser zu ordnen. Aber dieser Wunderrat bewirkt Wunder. Das ist das, was dieser Text sagt. Wunderbarer Ratgeber klingt vielleicht für uns besser als Wunderrat. Vielleicht irgendwie angenehmer, aber dieses hebräische Wort Pala heißt genau das. Es ist ein Wunderrat, ein wunderbarer Ratgeber, wenn er in etwas hineinspricht, dann bewirkt es Leben. Wenn er in dein Leben hineinspricht, dann bewirkt es etwas. Dann müssen die Leute nicht mehr orientierungslos im Finstern herumlaufen, sondern es bewirkt was in ihrem Leben. Sie müssen nicht mehr so irgendwie, wie das der Vers 1 sagt, durchs Leben taumeln. Sein Wort hat Kraft. Psalm 107, Vers 20 sagt, er sandte sein Wort und heilte sie. Das heißt, es passiert etwas. Das ist nicht nur mal so ein guter Tipp, so nach dem Motto, ja, wenn du gesünder werden willst, dann müsstest du dich vielleicht gesünder ernähren, müsstest dich vielleicht besser oder mehr bewegen, müsstest vielleicht Sport treiben. Da könnte man sagen, ja, das ist ein guter Rat, habe ich auch schon mehrmals gehört, ist vielleicht auch nie von großen Fehler, wenn ich das nochmal höre. Aber es passieren ja dadurch noch keine Wunder. Per se. Bloß weil mir das einer sagt. Aber hier ist ein Wunderrat, der in etwas hineinspricht, sagt das Wort, und der meinem Leben Kraft gibt, was mein Leben verändern kann. Das ist der Unterschied zu menschlichen wunderbaren Ratgebern. Das Zweite, was der Vers 5 sagt, ist, sie nennen ihn einen starken Gott. Das ist egal. Also da, ein starker Gott. Das ist die höchste Autorität. Und er ist der Schöpfer von allem, von dem gesamten Universum. Ist er der Schöpfer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Geschichte, wo die zwei Wissenschaftler im Symposium eine Neuerung vorstellen und sagen, Leute, wir haben den Durchbruch bekommen. Wir brauchen Gott nicht mehr, wir kriegen das alleine hin mit der Menschwerdung. Wir haben den Durchbruch, wir können aus Erde, aus Staub Menschen machen. Wollt ihr das mal sehen? Na klar, macht das. Bringt uns mal Erde und bringt uns Staub. Und dann kommt die Stimme von oben und sagt, aber nicht meine Erde und nicht mein Staub. Also wenn schon ohne Gott, wenn sie das schaffen würden ohne Gott, aber dann auch alles ohne Gott. Dann auch die Erde vorher und den Staub machen und das Universum schaffen und dann den Menschen. Unsere Hilfe, sagt hier Jesaja, kommt von einem starken Gott. Das heißt nicht, dass wir Angst haben müssen, Stärke, können ängstlich machen. Das wünschen sich andere Götter, dass man da Angst hat. Unser Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Und er bietet uns seine Herrschaft an. Und bei dem Wort Herrschaft könnte man auch wieder sagen, das klingt vielleicht an Gewalt, an Unterdrückung, an großer Überlegenheit. Die Herrschaft Jesus, die wir zu Advent erwarten und die wir zu Weihnachten, ab Weihnachten feiern, ist eine Liebesherrschaft. Er möchte sein Reich bauen, er möchte, dass Gerechtigkeit kommt und er möchte das mit uns machen, mit dir und mir. Und bevor er dich bittet und fragt, dass du ihn als dein Führer in deinem Leben akzeptierst, unterstellt er sich erstmal uns. Er wird ein Baby. Er ist abhängig von Erwachsenen, er ist abhängig von den Eltern. Er wird geboren in bitterster Armut, indem er erstmal seine ersten Jahre der Kindheit aufwächst als Asylantenkind in Ägypten. Und Asylanten werden nirgends gut behandelt. Indem er sich so richtig unterstellt, unterordnet unter uns Menschen, will er nicht seine Herrschaft erzwingen. Nein, der Triumphzug dieses Babys ist der Triumphzug des Gekreuzigten, ist ein Siegeszug. Ein Siegeszug der veränderten Herzen. Ist ein Siegeszug von Herzen, die verändert werden, weil sie von der Liebe von der Liebe und seiner Größe ergriffen werden. Und sie sagen dann, ich möchte mit niemand anderem mehr leben, mich niemand, meinem Leben niemand anders mehr unterstellen als diesem Herrn Jesus Christus. Das dritte Prädikat schreibt, unsere Hilfe kommt von jemandem, der ewig Vater ist. Ewig Vater. Und das finde ich so absolut wunderbar. Weil wir kennen Menschen und hören auch oftmals in den Gesprächen, auch in der Gemeinde, dass Menschen unter ihren menschlichen Vätern gelitten haben. Und damit eine Not haben für ihr ganzes Leben. Und dann gibt es andere, die haben gar keine Väter. Und die liegen vielleicht dann als Kind im Bett abends und sagen, wie schön wäre das, wenn ich einen Vater hätte. Ich denke, wir sind aufgrund der Geschichte in unserem Land eine vaterlose Gesellschaft gewesen. Jetzt wird die Vaterlücke irgendwie geschlossen von Generation zu Generation. Aber es ist ja noch gar nicht so viel Generationen her, dass Väter im Krieg geblieben sind, gar nicht wiedergekommen sind, traumatisiert wiedergekommen sind. Oder dass die Kinder in einer Ideologie erzogen wurden, von einer ganzen Philosophie der ganzen damaligen Zeit geprägt, so mit Schlägen, mit ein deutscher Junge weint nicht, die gedrillt worden sind, ganz anders als die Liebe des Vaters, die weitergegeben wird. Und es gibt eine riesen Sehnsucht einer Vaterschaft auch in unserem Land. Und ich denke zurzeit ist, dass wenn ich mit Menschen spreche, wieder so eine Gefahr, dass die Väter nicht da sind, nicht weil die physisch nicht da sind, sondern weil die einfach seelisch und geistig nicht da sind. Die, die Arbeit haben, die haben nicht nur 100% Arbeit, die haben 120, 130% Arbeit. Und die kommen nach Hause und wollen einfach ihre Ruhe haben. Die sind zwar körperlich anwesend für die Kinder, aber nicht mehr geistlich, nicht mehr seelisch da. Wieder eine vaterlose Lücke. Also ich denke, dass es da einen Gegenspieler gibt, der genau das erreichen will, eine Lücke in der Vaterschaft, die Vaterschaft immer weiter runter machen. Aber Menschen haben eine Sehnsucht, ihren Vater kennenzulernen. Und wir haben das in der eigenen Familie gehabt. Meine Frau Bärbel, die Eltern sind geschieden, wir sind alle beide Scheidungskinder, ich hatte dann den Stiefvater und Bärbel hatte dann später auch einen, aber in der Zeit, der Vater ist gegangen, dann war sie 10. Und dann hat sie eine Sehnsucht, wir haben uns kennengelernt, wir haben geheiratet, wir haben Kinder bekommen und sie hat eine Sehnsucht gehabt, diesen Vater kennenzulernen. Und er lebt nur 20 Minuten von uns entfernt. Und sie hat 35 Jahre damit zugebracht, diesen Vater mal zu sehen. Sie wollte ihn in die Augen schauen. Und ich habe gesehen, wie sie oftmals gelitten hat in dieser Zeit. Und nach 35 Jahren, da war sie 45, hat sie zum ersten Mal wieder ihren Vater gesehen. Und hat sie so eine lose Beziehung, aber wenigstens etwas als nichts. Sie hat eine Sehnsucht gehabt und ich habe gespürt, wie sie das verändert hat. Nur sie hätte ja so ganz pragmatisch rangehen können und hätte sagen können, okay, jetzt bin ich 45, jetzt bin ich über 20 Jahre mit einem wunderbaren, also mit einem Mann verheiratet und ich habe jetzt mal laut gedacht, das war jetzt was. Also mit dem Mann verheiratet, wir haben 3 Kinder, wir haben eine eigene Familie, was soll's, wenn der mich nicht sehen will? Was soll's? Nein, das war immer wieder die Frage nach dem Vater. Ich will meinen Vater kennenlernen. Und sie ist ja nicht ausgerissen. Er hat die Familie verlassen. Sie hatte gar keine Schuld. Und trotzdem war diese Sehnsucht nach dem Vater da. Wie gut, dass wir einen Messias haben, der ewig Vater ist. Der ewig Vater ist. Väter sind ganz wichtig in der Familie. Väter geben Identität den Kindern. Väter geben Sicherheit. Väter geben Geborgenheit. Und ich habe ein Erlebnis mit unserem Johann. Ich habe ihn gefragt, ob ich das sagen darf. Er hat zugestimmt. Schon über 10 Jahre her. Wir waren zusammen in der Kulturinsel Einsiedel, wer das kennt. Und da kann man auch viel klettern für die Kinder und alles schön und so. Und unter anderem gibt es auch unterirdisch solche Brunnenringe eingebaut und hunderte von Metern, solche Verzweigungen. Und Johann wollte rein und Johann war so groß, dass er so wunderbar durch den Brunnenring einfach so lief. Für mich war das natürlich beschwerlich so. Ich bin so gekrochen und ich bin da nie immer so der Blitzmerker. Ich habe natürlich überhaupt nicht gedacht, dass es dass es dort dunkel ist. Die anderen Pferde hatten so eine halbe Höhlenausrüstung mit. Ich hatte nicht mal so eine Kopflampe, ich hatte nicht so ein Handy, also Smartphone mit Lampe gab es noch nie, vielleicht 12, 13 Jahre her. Aber Johann wollte das noch, mach das der Vater. Und es sind ja einige mit dem Licht, da konnte ich das sehen und dann waren die verschwunden, weil es überall Verzweigung war. Und es war total dunkel. Ich dachte, oh, dann war es auch noch nass, weil das hat vorher geregnet und das lief das dort zusammen, so eine Höhe. Dann wurde durchgelatscht. So. Ich dachte, oh, wo geht das bloß hin? Und er hatte immer meine Hand hier und er war ganz fröhlich. Aber immer wenn die Hand abriss, da war es dunkel. Papa, Papa, Papa. Und dann habe ich gewartet und dann hat er seine Hand wieder. Ach, der Vater ist da, der weiß schon, wo es lang geht. Ich wusste gar nichts. Ich wusste nichts, wo es lang geht. Ich war total verpeilt. Ich dachte, stark dunkel, wo geht es? Da geht es rechts ab, da geht es links. Und der Johann war ganz, ich bin ja beim Vater, an der Hand beim Vater. Wisst ihr, das ist diese Sicherheit, die Väter geben. Und ich habe nichts gewusst, wo es lang geht. Aber wir haben einen Vater, der weiß, wo es lang geht. Der braucht keine Kopflampe. In unseren dunklen Wegen unseres Lebens. Natürlich haben wir die auch. Wir haben einen Vater, dessen Hand wir ergreifen können. Und er ist das Licht. Wir haben es auch gesungen. Er ist das Licht. Er selber ist das Licht. Er weiß viel besser Bescheid wie ich. Das war ja die Zeit, wo die Väter dann immer so, der eigene Vater immer der Größte ist. Ne? Ist klar. Das hat sich jetzt vielleicht geringfügig geändert bei dir, oder? So. So, nee, die gleiche Höhe ist noch der Ort, lass es. Ach, ich habe einen klasse Sohn. So. Wunderbar. Gleich. Das lehrt uns die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir kennen sie. Der Sohn, er darf zurückkommen. Zurückkommen zu Gott, zurückkommen zu seinem Vater. Der starke Gott, ein schöner Titel, der vielleicht auch etwas einschüchtern kann manchmal, aber er ist der ewig Vater. Und wenn Menschen von ihren Vätern enttäuscht sind und ein Bild vom Vater haben, das war bei Bärbe so, dass sie über Jahre, als wir uns bekehrt hatten, über Jahre mit Heiligen Geist kein Problem gehabt, mit Jesus kein Problem, aber mit dem Ausspruch Gott Vater. Väter sind welche, die weggehen. Väter sind welche, die man nicht sieht. Väter sind welche, die mit niemandem was zu tun, mit den Kindern nichts zu tun haben wollen. Das Bild hat sie als Vater gehabt. Da hat sie lange, bestimmt 10 Jahre dazu zu tun gehabt, als zu sagen, nee, Gott ist mein Vater. Rational ist das doch klar. Aber da war was ganz tief in ihr, die ihr das immer wieder vermittelt hat. Also Väter sind ganz wichtig. Und wir haben einen, so sagt, das ist ein hebräischer und ein messianischer Titel, ein ewig Vater. Ein Vater, der mich liebt. Ein Vater, wo ich zu Hause bin. Und nicht, weil der mich liebt, weil ich eine gute Leistung bringe, sondern weil ich sein Kind bin. Ja, Dan hat es ja vorgelesen. Wir können ihn Vater nennen. Ein Kind wird beschützt, weil es geliebt wird und nicht, weil das Kind ein anderes hat, darauf beschützt zu werden. Ein ewig Vater. Ich finde das ein wunderbarer Titel. Und der vierte, sie nennen ihn Friedefürst. 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 Echte Friede ist nur mit dem Friedefürst möglich. Das ist genau das, ist das, was Jesus uns anbietet. Ein Leben in Frieden. Das Wort, das hebräische Wort Shalom, was in der Bibel für Frieden verwendet wird, was wir mit Frieden übersetzen, bedeutet mehr als Frieden. Die hebräische Sprache ist so eine blumische Sprache, dass es oftmals gar nicht ein Wort, ein deutsches Wort und auch kein griechisches Wort, wir berufen uns ja manchmal auf die Griechen, aber die haben das gleiche Problem. Es ist ein Blumenstrauß von Bedeutungen, aber man muss sich für ein Wort entscheiden. Und die Deutschen haben sich nur für Frieden entschieden. Und das ist okay. Aber Shalom heißt auch Gesundheit. Shalom heißt auch Sicherheit, heißt Wohlergehen, heißt Heil und Ganzsein. Das schwingt mit. Wenn die Leute Friedefürst hören, wenn die Fürst des Shaloms hören. Im Deutschen kann das Friede schon bedeuten, das Nichtvorhandensein von Krieg. Also kein Krieg, also ist Friede. Aber Shalom bedeutet mehr, bedeutet kein Hunger. Shalom bedeutet keine Unterdrückung. Shalom bedeutet Heilsein. Es ist ein Glückszustand. Und genau das bietet uns Jesus Christus an in unserem Leben. Ein Glückszustand. Und wenn wir nochmal, ich mache nochmal zurück auf den Vers 6,
Nein, obwohl er gekommen ist als Baby, was wir nächste Woche feiern. Obwohl er Baby wurde, obwohl er groß wurde, obwohl er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, gekreuzigt wurde, über 2000 Jahre später ist die Welt nicht in Ordnung. Und dieser Vers hat sich eben noch nicht erfüllt in dieser Jesaja-Prophetie. Wir warten immer noch. Die Welt ist kein Friedensreich geworden. Aber zwischen diesen beiden Kommen des Messias ist etwas, was wir die Endzeit nennen, was wir die Gnadenzeit nennen, in der wir leben. Und Jesaja, Sacharja und die anderen alttestamentlichen Propheten, die haben diesen Messias gesehen. Das ist bei alttestamentlicher Prophetie oftmals so, sie haben es richtig gesehen. Es ist so, wie, ich vergleiche das so, mit, wenn du in den Bergen wandern gehst und dann siehst du in, sagen wir mal, 10 Kilometern zwei Berge und du sagst zu deiner Wandergruppe, lasst uns dort zu diesen zwei Bergen gehen. Zwei gleich große Berge nebeneinander. Und je näher du kommst, die Berge sind da, du hast es richtig gesehen, der Bergprophet, alles ist da. Aber je näher du kommst, spürst du, dass die Berge nicht nebeneinander sind, sondern so auseinander. Du spürst plötzlich, das Verhältnis ändert sich und du erreichst den ersten Berg und weißt, der nächste Berg ist noch ein bisschen weg. Und wir leben in dieser Zeit zwischen den zwei Bergen. Das ist das, was uns von dem jüdischen Glauben unterscheidet, dass sie sagen, der Messias kommt und er wird mit der Peitsche loslegen und er wird den Zaubern in Ordnung bringen. Nein, er kommt erstmal in Liebe als Erlöser und zweiter als Richter. Das verstehen sie nicht. Sie haben diese zwei Berge nebeneinander gesehen. Das ist der Unterschied. Und wir leben in dieser Zwischenbergzeit, in dieser Gnadenzeit, wo Gott uns seine Vaterhand immer wieder entgegenstreckt. Immer wieder neu entgegenstreckt. Er ist der Friedefürst. Und der Frieden ist natürlich so wichtig für uns Menschen. Und ich bin froh, dass wir im Jahre 2017 im Frieden gelebt haben. Und ich wünsche mir das auch für 2018, dass wir in Frieden leben können. Aber wisst ihr, das Größte, was dieser Messias uns anbietet, ist Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Und ich habe eine 2. Korinther 5, 19 bis 20 die Stelle rausgesucht, und zwar aus der Volksbibel, die finde ich so klasse. Durch Jesus Christus hat Gott eingegriffen, er hat sich mit den Menschen wieder vertragen, er hat ihnen ihren Mist verziehen und alle Schulden bezahlt. Das ist die super tolle Nachricht, um die es sich dreht. Gott verträgt sich mit den Menschen, diese Nachricht dürfen wir weitererzählen. Klasse, er hat mir meinen Mist vergeben und ich weiß, was es ist. Er hat auch dein Kleinen ein bisschen Mist vergeben, deine Schulden vergeben. Es ist ein Friedensangebot im Raum vom Friedensfürst. Er hat es ganz einseitig von seiner Seite aus angeboten. Er hat uns die Hand entgegengestreckt. Die Menschen sind von Gott abgefallen, sie sind nicht zurückgekehrt, sondern er ist ihnen nachgegangen. Als Baby, dann als junger Mann, bis zum Tod am Kreuz. Er ist der Messias, er ist der Erretter der Welt geworden. Und heute und in dieser Adventszeit ist uns seine Hand immer wieder neu entgegengestreckt. Und Christsein bedeutet nicht in erster Linie als Baby getauft worden sein. Das kann man schön finden, für heilig halten, kann man auch genießen. Wir haben da eine andere Theologie, ihr wisst das, das will ich jetzt gar nicht, an dieser Stelle gar nicht bewerten. Aber Christsein bedeutet auch nicht in erster Linie eine Kirchenmitgliedschaft. Christsein bedeutet nicht in erster Linie in einer gewissen Regelmäßigkeit an einem Gottesdienst teilnehmen. Ist alles gut. Wenn du Christ bist, ist schön, wenn du in der Gemeinde bist. Ihr versteht mich nicht falsch. Es ist schön, wenn du zum Gottesdienst kommst. Ne? Aber das ist nie. Da ist man nicht Christ in erster Linie. Sondern Christsein bedeutet in dieser Definition seine Hand ergriffen zu haben, die sich uns entgegenstreckt. Und die Feindschaft mit Gott kann überwunden werden. Und von dem allmächtigen Gott können wir durchdringen zum ewigen Vater. Wir dürfen seine Kinder sein und er kann uns lieben. Der Messias ist gekommen, Jesus Christus ist sein Name und hat viele Leben verändert. Er hat viele Wunder getan und ich denke, es sind einige im Raum oder viele im Raum, die das bezeugen können und die Geschichten erzählen können, wie er ihnen begegnet ist. Und so wünsche ich uns in dieser Adventszeit und Weihnachtszeit diesen Messias zu begegnen. Dem Weihnachtskult etwas zu entfliehen das Baby nicht in eine Krippe sperren, so süß einmal im Jahr, sondern den auferstandenen Herrn, den Messias Jesus Christus zu begegnen und unser Leben mit ihm zu teilen. Denn er ist genial. Er ist der Erlöser. Also ich habe jetzt keine Zukunft, das war ausgemacht, jetzt kommen die Musiker hoch. Bloß gut, dass wir das nie ins Internet stellen mit Filmen, dann müssen wir uns noch was anderes ausdenken. Aber solange das noch ist. Ich habe gedacht, ich möchte uns einfach eine Frage stellen. Wenn man das hört, wenn man sagt, ja, habe ich schon zigmal gehört, ist okay, hast du schön gemacht, Uwe, klar, Advent. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Aber vielleicht auch, wenn du sagst, ich spüre ein Ziehen in meinem Herzen, vielleicht ein Rufen im Herzen. Im Offenbarung 3, Vers 20 steht Jesus, oder sagt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer die Tür aufmacht, zu dem werde ich eingehen und mit ihm das Mahlessen, Gemeinschaft haben. Essen ist das damals im Orient das Größte, die Größte, was Gemeinschaft gibt, zusammen essen. Jesus ist ein Gentleman, er klopft und wartet. Und man kann die Tür zulassen und man kann die Tür aufmachen. Er ist nicht wie die anderen, die einfach so in unser Leben hinein brechen. Die Sorgen und andere, die klopfen nie an, die sind einfach da. Aber er klopft. Und vielleicht ist dieses Klopfen so ein anderes Bild von Ziehen im Herzen, von Hören, von könnte was dran sein an diesem Messias? Könnte es sein, dass da was dran ist, wenn da so 200, 300 Leute sonntags sich bei diesem kalten Wetter auf den Weg machen, um hier einen Gottesdienst zu besuchen und woanders natürlich auch? Könnte was dran sein? Ich hatte das vor 30 Jahren, also fast auf den Tag vor 30 Jahren, am 5. Dezember 1987 mein Leben Jesus gegeben. Wir waren schon verheiratet, wir hatten schon unseren ersten Sohn und ich habe genau dieses Ziehen, dieses Klopfen gehört. Ich habe noch so viele Fragen gehabt. Ich bin ganz atheistisch, ganz kommunistisch groß geworden. Ich wusste von Glauben null und ich hatte noch so viele Fragen. Und ich sage euch, ich habe immer noch Fragen, ich habe immer noch andere viele Fragen. Also wenn ich erst gewartet hätte, bis ich alle Fragen beantwortet kriege, wäre ich nie Christ geworden. Aber ich wusste, es gibt jemanden, Jesus Christus, er ist für mich ans Kreuz gegangen. Ich hätte es für mich nie gemacht, aber er hat es gemacht. Er ist für mich ans Kreuz gegangen und ich sage, ja, das ist die Wahrheit, obwohl ich noch so viele Fragen hatte. Ich war in einem Hauskreis, da haben sie alle so fromm dahergeredet, wo ich manchmal nicht wusste, was das überhaupt bedeutet, diese Begriffe. Ja, vom Blut des Lammes und so. Und von das Fleischessen von ihm. Denkt man manchmal, man ist in einem Kannibalenclub oder was wusste ich nicht so richtig. Aber ich wusste, er hat mir sein Leben gegeben. Und ich habe ja zu ihm gesagt. Und mein Leben ist verändert worden von ihm. Und meine Frau Bärbel, die hat das gesehen, und wahrscheinlich ist es positiv gewesen, die Veränderung, dass sie gesagt hat, das, was der hat, will ich auch. Und ein Vierteljahr später ist es ihr genauso passiert. Sie hat ja gesagt zu Jesus Christus. Es hat eine Veränderung stattgefunden. Und wenn du sagst, ich spüre dieses Klopfen, ich höre das, so ist es eigentlich nur die Aufgabe, hinzugehen und die Tür aufzumachen. Er kommt nicht hinein, aufzumachen. Und vielleicht ist das in einem Bild gesprochen, jetzt die Möglichkeit, wenn wir vielleicht dann unsere Augen schließen, wenn du sagst, ich spüre dieses Kribbeln, dieses Ziehen, dieses was auch immer, wie du angesprochen hast, ganz kurz die Hand zu heben. Es ist eine Überwindung, es ist dieses Tür aufmachen. Es ist ganz egal, was die anderen ringsrum denken, die da sitzen, weil es ist nur eine Beziehung zwischen, eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Und wenn du sagst, Uwe, das habe ich schon vor ein paar Jahren gemacht und das war auch schön, alles klar, aber die Sorgen, finanzielle Sachen in meinem Leben, finanzielle Krisen, gesundheitliche Krisen, familiäre Krisen, schlimme Sachen in meinem Leben, Ablehnung. Ich habe den Eindruck, meine Tür ist fast oder sogar schon wieder zugegangen. So kann ich dir eindeutig sagen, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Dass ich den Eindruck habe, die Tür schließt sich wieder. Also ihr müsst nicht denken, dass wenn ich vor 30 Jahren mein Leben Jesu gegeben habe, dass ich so wie mit einem Astralleibchen auf Wolke 7 nur noch hier so rumspringe. es gibt Tiefen und es gibt auch Höhen. Aber wir haben einen wunderbaren Ratgeber, wir haben einen starken Gott, wir haben einen ewigen Vater, wir haben einen Fürst des Friedens, der mit uns durch diese Tiefen geht, der, wo wir an der Hand sein können. Und wie gesagt, er braucht keine Lampe. Wo wir, der uns durch die Tiefen, durch die dunklen Tiefen unseres Lebens führt, aber der uns auch mit den Höhen, bei den Höhen begleitet und mit uns feiert. Wir sind als Christen, wir können Höhen, wir können Tiefen, wir sind als Christen keine besseren Menschen per se, aber wir sind besser dran. Denn wir haben einen wunderbaren Ratgeber, einen starken Gott, einen ewigen Vater, einen Friedefürsten, der mit uns gehen möchte, der seine Hand auch wieder ausstreckt. Und wenn du da so sagst, ja, eigentlich möchte ich das wieder, dann kannst du dich genauso kurz melden. Dann würde ich ein Gebet sprechen und wenn du das nachsprechen möchtest, dann ist das gut. Und wenn du das zum allerersten Mal machst, dann haben wir auch Geschenke hier. Dann komm bitte vor. So. Hier vorne sitzen die Ältesten. Auch hier am Schlagzeug. Also das sind so, bei uns heißt es Ältesten, woanders heißt es Pastoren. Ne? Also das hat jetzt nicht mit dem Alter zu tun, außer vielleicht bei mir, aber bei den anderen nicht. Die wissen genau Bescheid. Das sind ganz liebe Leute. Ganz liebe Leute. Ich würde auch hingehen. Die dir Tipps geben, was ist zu tun? Denn dieses Tür aufmachen ist der erste Schritt in eine ganz neue Lebensqualität. Aber es ist nur der allererste Schritt. Und es wird viele Schritte geben. Noch. Wo es Veränderung bedeutet, wo es auch im Leben Prioritäten setzen bedeutet und vieles anderes. Ich habe das alles miterlebt, wie gesagt, seit 30 Jahren. Und ich bin immer noch im Weg. Also wenn du jetzt vielleicht die Augen schließt und wenn du jetzt sagst, wie gehörst du der ersten Gruppe oder zu der zweiten Gruppe, wenn du ganz kurz deine Hand hochhebst, ich kriege das sowieso nicht mit, ihr seid alles so im Dunkeln, wer das ist, nur dass ich weiß, es ist jemand da, dass ich das Gebet auch sprechen kann. Also, ja, danke. Ja, danke. Ja, da möchte ich, sind also welche da. Wie gesagt, wenn ihr das zum ersten Mal gemacht habt, kommt vor. Wenn ihr es immer wieder neu gemacht habt, eigentlich müssen wir es sowieso jeden Tag neu machen. Wenn wir unsere Klüsen aufmachen im Bett früh, müsste man sagen, Herr, ich gebe dir mein Leben wieder. Und dann möchte ich jetzt ein Gebet vorsprechen. Du sprichst einfach im Herzen nach oder bewusst nach. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Ich komme mit all meinen Schwächen, ich komme mit all meinen Fehlern. Ich weiß, dass du mich trotzdem liebst. Deshalb möchte ich es jetzt festmachen oder erneut festmachen. Ich treffe jetzt die Entscheidung. Komm, Herr Jesus, komm in mein Leben, komm tiefer in mein Leben hinein. Ich brauche dich. Mach mich rein durch dein Blut. Ich öffne dir die Türen meines Herzens. Ich höre, ich spüre dein Klopfen und ich nehme dich als meinen Erlöser und Herrn an und wieder erneut an. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben bist, dass du mit deinem Blut bezahlt hast. Ich bitte dich, übernimm die Herrschaft über mein Leben. Ich glaube es und danke dir, dass du aus den Toten auferstanden bist. Dass du Sohn Gottes bist und dir die Macht gegeben ist. Danke, dass du mich errettet hast, dass mein Name in deinem Buch steht. Ich glaube, dass ich das jetzt empfangen habe. Ich will dir folgen. Heiliger Geist, hilf mir dabei. Amen.